Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ja, schon wieder künstliche Intelligenz. Das Thema lässt die gesamte IT-Branche irgendwie nicht los. Auch wenn man sich mit Fug und Recht fragen kann, ob es denn nicht auch etwas anderes Spannendes aus der Computerei ohne KI gibt. Also geben wir uns geschlagen. Systeme und Anwendungen der künstlichen Intelligenz breiten sich immer stärker aus und es beginnt für viele, den Alltag zu durchdringen. Dabei ist das Thema für Computer und Kommunikation jedenfalls gar nicht so neu, auch wenn wir es vor Jahren noch eher in der Rubrik Zukunftsmusik verortet haben. Vor 9 Jahren zum Beispiel, da hat mein Kollege Maximilian Schönherr einen britisch-australischen Informatiker interviewt, der doch tatsächlich meinte, mit Deep Learning ließen sich Lungen-CTs besser und schneller auswerten als von Radiologen, also von Menschen. Maximilian, hat sich diese maschinelle Art der Diagnostik jetzt durchgesetzt?
Ja, es hat lang gedauert, aber jetzt ist diese Methodik praktisch Standard im klinischen Betrieb geworden. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat eine eigene Abteilung für Medizininformatik, wo schon vor 20 Jahren Bilddaten der Leber analysiert wurden. Noch ohne KI, wie wir sie heute kennen, aber bereits mit Trainingsmethoden. Die Leber galt damals wegen ihres dichten Gewebes als undurchsichtig und wegen der von Patient zu Patient unterschiedlichen Blutgefäße quasi nicht operabel. Man konnte nicht auf Verdacht einfach Teile der Leber entfernen, ohne das Risiko einzugehen, den Patienten zu töten. Mit 2004 am Krebsforschungszentrum eigens dafür entwickelten Algorithmen zur Pixeltrennung ging das dann. Seitdem sind sogenannte Teilresektionen der Leber in der Chirurgie möglich. Außerdem rückten Chirurgen und Radiologen näher zusammen, erzählte mir Hans-Peter Mainzer, damals Leiter der Abteilung für Medizininformatik.
Ja, dann sehen wir uns den aktuellen Stand der künstlichen Intelligenz in der Medizin genauer an, mit einem Medizininformatiker am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Die Radiologie ist der Präzedenzfall für den Einsatz von KI. Das sieht man auch an den zugelassenen Medizinprodukten. Da gab es jetzt vor kurzem erst eine Publikation, dass von 520 zugelassenen Produkten 400 aus der Radiologie kamen. Also da sieht man, dass eben der radiologische Bereich da quasi der Vorreiter ist, weil es da ja hauptsächlich primär um die Analyse der Bilddaten aus dem CT oder aus dem MR geht.
So Alexander Seitel. Er arbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum in der Abteilung Intelligente medizinische Systeme.
Der Radiologe wird nicht ersetzt oder so, sondern er kriegt einfach ein Tool zur Hand, muss nicht durch die ganzen Schichten selbst durchscrollen, sondern wird quasi zum Beispiel, das ist eine Anwendung, an eine bestimmte Stelle geführt quasi und schaut sich dort vielleicht nochmal das Bild ein bisschen genauer an, als er es eventuell gemacht hätte oder sie, wenn er es manuell sich angeschaut hätte.
Die Bildanalyse führen die Heidelberger Forscher im eigenen Rechenzentrum durch. Dabei werden sie von einem namhaften Grafikkartenhersteller unterstützt. Für darüber hinausgehende KI-Vorhaben buchen die Medizininformatiker Slots, also Rechenzeiten, in den Supercomputerzentren der Universität Stuttgart und im Forschungszentrum Jülich. Sie modifizieren dafür am Markt breit angebotene und weitgehend erprobte KI-Softwarebibliotheken. Seitels Forschungsgruppe beschäftigt sich mit photoakustischer Bildgebung. Dabei wird sichtbares Licht tief ins menschliche Gewebe geschickt und Ultraschallwellen kommen zurück. Die Datenmengen, die dabei entstehen, sind ein Mix aus Gewebedichten, Molekülstrukturen, der Sauerstoffsättigung, dem Kollagengehalt sowie aus Bildern und Tönen. Diese großen Datenmengen sind nur mit KI in den Griff zu bekommen. Das soll in den nächsten Jahren gelingen. Und wo der Einsatz für künstliche Intelligenz in der Medizin bereits jetzt anklopft, ist der Operationssaal.
In der Chirurgie ist die Lage ein bisschen komplexer, weil da die Daten nicht meistens retrospektiv angeschaut werden, sondern quasi live am Patienten. Das heißt, man muss immer schnelle Entscheidungen treffen, muss dann nicht nur Bilddaten berücksichtigen, sondern alles Mögliche, was um die Operation herum noch wichtig ist, also Labordaten, zusätzliche Patientenhistorien, Fachwissen, was der Chirurg einfach im Kopf hat, um schnell Entscheiden treffen zu können. Und die Komplexität dieser Daten ist viel höher. Also in dem Sinne, dass es mehr unterschiedliche Datenquellen gibt, als wenn man sich in Anführungszeichen nur ein CT-Bild anschaut. Das ist natürlich auch recht komplex, aber es ist halt quasi ein Datentyp, der betrachtet wird von der KI. Es ist ja auch immer wichtig, die Daten entsprechend aufzubereiten, dass sie von KI-Algorithmen quasi fürs Lernen, fürs Training verwendet werden können. Diese sogenannte Annotation ist auch sehr aufwendig, weil man sehr, sehr viele unterschiedliche Datenquellen hat.
Da hat ja der Medizininformatiker ein gängiges Thema in der KI angesprochen. Wenn viele qualitativ unterschiedlichen Daten im Spiel sind, dann muss man sie so strukturieren, dass das neuronale Netz daraus lernen kann. Schlüsse zieht es nach der Trainingsphase dann selbst. Im letzten Schritt ist es also nötig, die Ergebnisse der KI für die Radiologen und Chirurgen aufzubereiten. Wie geht das, Maximilian?
Die Radiologen bekommen typischerweise aus einer Flut von Schichtaufnahmen ein oder mehrere Bilder mit farbig eingezeichneten Bereichen geliefert. Und zwar innerhalb von Sekunden, manchmal Minuten. Also viel schneller als Radiologen diese hunderte von Bildern durchgucken können. Die farbigen Bereiche in der Röntgen- oder MRT-Aufnahme sagen dem Radiologen dann, schau bitte mal genauer dahin, mir, der KI, ist da was aufgefallen. In der Chirurgie dagegen gibt es noch keine vorzeigbaren KI-Anwendungen. Es wird wohl auf Brillen für virtuelle oder augmentierte Realität hinauslaufen, über die der Operateur ad hoc relevante Daten eingeblendet bekommt.
Kommen wir zurück zu den Radiologen. Ist eigentlich die Bildanalyse durch KI im Klinikbetrieb jetzt wirklich angekommen?
Ja, das ist sie. Und sie ist inzwischen nicht nur Standard, sondern es gibt sogar vom Forschungsministerium die Ansage, KI beim Verdacht auf Lungenkarzinom verbindlich einzusetzen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Bilder der Lunge viele Bereiche mit unterschiedlichen Graustufen aufweisen, die von der KI gut eingeschätzt werden können. Selbstverständlich darf der Radiologe diese Informationen nicht blind übernehmen und losoperieren. Er muss selber nochmal nachgucken. Ein weiteres Argument für den KI-Einsatz, nicht nur bei der Lunge, ist, dass man mit deutlich weniger Röntgenbildern, also weniger Strahlenbelastung und kürzeren Zeiten im MRT auskommt. Eine gerade veröffentlichte Arbeit der Universitätsklinik Heidelberg spricht von einer 90-prozentigen Einsparung bei der Magnetresonanztomographie. Die KI rechnet aus nur 10% der sonst üblichen Bilder das Wesentliche heraus.
Woher kommt diese Software?
Da habe ich mich sehr gewundert. Es gibt einen noch übersichtlichen, aber stark wachsenden Markt von künstlicher Intelligenzprodukten für die Medizin, vor allem für die Radiologie. Viele erst in den letzten Jahren gegründete Start-up-Unternehmen in Europa, den USA, Taiwan, Indien und Südkorea. Sie alle werben eigentlich mit einem Argument: schnelle Analyse von nicht unbedingt perfekten Scans bei entsprechend weniger Belastung der Patienten. Die Geschwindigkeit ist ein schlagendes Argument für KI. Am Beispiel: eine bulgarische Firma bietet eine Deep Learning Software als Assistenz für Rückenmarks-Scans an. Mit deren Hilfe kann der Radiologe während der Untersuchung die für den Patienten belastende Zeit verringern.
Maximilian, während unseres Gespräches habe ich mich gefragt, muss eigentlich KI-Software irgendwie zertifiziert werden? Ja, ist sie ein Medizinprodukt, wie zum Beispiel auch ein Ultraschallgerät?
Erstaunlicherweise ja. In der Radiologie muss praktisch alles zertifiziert werden, weil die Software zu Entscheidungen für die Behandlung führen kann und oft auch tut. Die Zulassungsverfahren für Software sind erprobt. Alle 12 Monate gibt es ein Audit, also eine Nachfrage, ob und welche Probleme es mit dem Programm gab, Bugfixes und so weiter. Alle 5 Jahre findet eine unangekündigte Kontrolle statt.
Bei klassischer Software kennen wir ja alle die sogenannten Versionsnummern, also zum Beispiel 4.5 oder 3.9. Und beim Sprung von beispielsweise 5.0 auf 6.0, dann werden alle Verbesserungen aufgelistet. Wie geht das eigentlich bei KI-Programmen?
Das geht nicht. Bei KI-Software, die quasi fertig ist, stellt es kein Problem dar, weil man hat dann Erfahrung damit, wie dieses feste Produkt funktioniert. Reingucken kann man eigentlich nicht. Aber wenn die KI mit immer neuen Daten versorgt wird, um dazuzulernen, gibt es eben kein Update von 5.0 auf 6.0. Die Software ist eine Blackbox, in der das neuronale Netz kontinuierlich Dinge lernt, die man von außen nicht beschreiben kann. Ich wollte noch was erwähnen, was mir ein Radiologe aus Nordrhein-Westfalen erzählte. Bei der Vielfalt an KI-Anwendungen auf dem Medizinmarkt weiß man oft nicht, woher die Lerndaten überhaupt kommen und wie viele es sind. Kann es sein, dass ich für viel Geld eine KI-Software der Firma XY lizenziere, bei der sich aber herausstellt, dass XY nur auf Daten einer Klinik zurückgriff? Hier fehlt es an Transparenz. Aber im Moment ist sowieso alles im Umbruch. Der Artificial Intelligence Act der EU spielt hier mit rein. Dieser weltweit einzigartige Vorstoß ist, auch im Hinblick auf KI-Produkte in der Medizin, noch lange nicht fertig, sagte mir Thorsten Prinz vom VDE.
Über KI-Software in der medizinischen Praxis, darüber sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.